Möchtest du Kreativität in Texten haben oder möchtest du gerade brainstormen oder möchtest du vielleicht gerade Fakten recherchieren, also auf Echtzeitdaten zurückgreifen oder möchtest du vielleicht, dass dein Output in der Tonalität sehr menschlich daherkommt? Für all diese unterschiedlichen Bereiche gibt es wirklich deutliche Unterschiede in den Chatbots und es kann eurer Arbeit auf die Sprünge helfen, wenn man ein bisschen Chatbot-Hopping betreibt, damit ihr in Zukunft bei generativer künstlicher Intelligenz das volle Potenzial ausschöpfen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg von DUB Unternehmer und in dieser Folge werfen wir einen Blick in den Dschungel von KI-Chatbots, den es mittlerweile gibt. Und wir schauen darauf, welchen Chatbot wir eigentlich für welche Aufgabe am besten benutzen können. Denn die Liste an KI-Chatbots, die wird immer länger und die Auswahl ist gar nicht so leicht. Und dann kommt dazu, dass die meisten von uns einfach Gewohnheitstiere sind und bei dem bleiben, was man als erstes kennengelernt hat. Und das ist wahrscheinlich bei den meisten ChatGPT. Man verpasst jedoch auch eine ganze Menge an Stärken, die andere KI-Chatbots haben. Und es ist also sehr klug, wenn man die Nutzung der verschiedenen Chatbots nach dem Bereich auswählt, in dem man gerade arbeiten möchte oder für den man ihn gerade nutzen möchte. Denn die Anbieter variieren wirklich sehr stark. Du solltest dir also überlegen, möchtest du Kreativität in Texten haben oder möchtest du gerade brainstormen oder möchtest du vielleicht gerade Fakten recherchieren, also auf Echtzeitdaten zurückgreifen, um Informationen zu verifizieren oder möchtest du vielleicht, dass dein Output in der Tonalität ganz besonders empathisch wirkt, sehr menschlich daherkommt. Für all diese unterschiedlichen Bereiche und noch ganz andere gibt es wirklich deutliche Unterschiede in den Chatbots und es kann eurer Arbeit oder auch eurem Privatleben wirklich doch nochmal auf die Sprünge helfen, wenn man nicht immer nur einem Chatbot treu bleibt, sondern ein bisschen Chatbot-Hopping betreibt. Und wohin wir also in welchem Fall hüpfen sollen, darüber sprechen wir heute in dieser kleinen Orientierungshilfe, damit ihr in Zukunft bei Gen AI, also bei generativer künstlicher Intelligenz, das volle Potenzial ausschöpfen könnt. Dem Platzhirsch ChatGPT von OpenAI stellen wir also die stärksten Herausforderer gegenüber. Das sind Claude von Anthropic, Gemini von Google, Perplexity von Perplexity AI und wir haben auch wenn der Vergleich so ein ganz bisschen gemein ist, trotzdem nochmal hinzugenommen, den Newcomer aus China, nämlich DeepSeek. Bevor wir anfangen, ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was wir von einem Chatbot erwarten dürfen und was aber auch besser nicht. Ein KI-Chatbot basiert ja immer auf einem sogenannten Sprachmodell. Das ist ein System, das mit einer riesigen Anzahl an Texten trainiert wurde, Texte aus dem Internet insbesondere. Und diese Systeme können Muster in Sprache erkennen und daraus dann neue passende Formulierungen generieren. Die bekanntesten Modelle sind sogenannte LLMs, also Large Language Models. Und es ist gut, wenn wir im Hinterkopf behalten, diese Systeme analysieren Texte rein statistisch. Die Systeme können also komplexe Inhalte vereinfachen, sie können Zusammenfassungen liefern, sie können meinetwegen auch Code schreiben, aber sie simulieren Sprache, aber im menschlichen Sinn verstehen sie nichts. Deswegen können sie sich ja auch so herrlich verzetteln und Dinge ausdenken, fehlerhafte Angaben machen und das nennt man dann im KI-Kosmos eine Halluzination. Und auch ganz wichtig, hinter den unterschiedlichen Anbietern stecken auch immer unterschiedliche Systeme und auch unterschiedliche Philosophien. Und deswegen ist es gut zu wissen, welches System mit welchem Fokus auch entwickelt wurde. Wir fangen an mit ChatGPT von OpenAI. Und es ist tatsächlich so, wenn von Chatbots gesprochen wird, dann meistens, so wie das so ein bisschen beim Taschentuch mit dem Tempo ist, dann benutzen wir mittlerweile schon ChatGPT als Synonym für einen Sprachbot. ChatGPT ist definitiv das bekannteste System. Es war auch als erstes am Start, konnte den Vorsprung deswegen am schnellsten ausbauen, konnte ein sogenanntes Ökosystem auch entwickeln. Damit ist gemeint, dass rund um ChatGPT ein riesiger Markt entstanden ist, der ChatGPT nicht mehr zu einem einzelnen Chatbot macht, sondern durch neue und häufig auch durch externe Anbieter sind einfach neue Tools entstanden, Schnittstellen, Erweiterungen, Plugins, welche die Nutzungsmöglichkeiten von ChatGPT nochmal ganz enorm vergrößern. Hinter ChatGPT steckt das Unternehmen OpenAI. Mittlerweile pflegt es sehr enge Partnerschaften mit Microsoft. Und man muss natürlich auch zugeben, ChatGPT wird nicht umsonst an erster Stelle genannt, weil es einfach einer der leistungsstärksten KI-Chatbots ist, die es auf dem Markt gibt. Man macht mit ChatGPT auf jeden Fall nichts verkehrt, denn ChatGPT ist ein Allrounder. Also es ist toll für Textproduktionen, für kreatives Schreiben, auch für logisches Denken und weil es multimodal ist, also die KI hat viele Sinne, kann nicht nur Text, sondern auch Bild, Audio und Video. Dadurch kann das System dann sehr vielfältig agieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel von eurem Handy einen Screenshot machen oder eine Tabelle oder ein Diagramm hochladen, eine Audiodatei oder ein Video oder auch Bild und ChatGPT kann euch all diese Inhalte analysieren. Wirklich spannend wird es tatsächlich mit der bezahlpflichtigen Version, aber auch die kostenlose ist wirklich extrem gut, insbesondere bei der Anpassung an individuelle Vorlieben. Hier auch nochmal eine kleine Hörempfehlung für die letzte Folge, in der erkläre ich nämlich genau das, also wie ihr aus der kostenlosen ChatGPT-Variante nochmal alles rausholen könnt und ChatGPT an eure individuellen Anforderungen einstellen könnt und das vor allem ohne was zu bezahlen und wirklich von einem Klick auf den nächsten signifikant besser arbeiten könnt. Also diese Möglichkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen, ist eine ganz klare Stärke, die ich auch so in diesem Umfang noch nicht in anderen Chatbots gesehen habe. ChatGPT ist super breit aufgestellt, sehr flexibel einsetzbar, ob beim Brainstorming, beim Verfassen von Texten, auch beim Strukturieren von Ideen. Die größte Stärke bei ChatGPT ist auf jeden Fall die dialogische Stärke. Das heißt, dieser Chatbot kann sehr komplexe Themen verständlich machen und man kann sich richtig in unterhaltsame Gespräche verwickeln. ChatGPT geht sehr gut auf die Prompts, die man gestellt hat, ein, stellt sehr gute und auch gezielte Rückfragen und ChatGPT ist einfach besonders kreativ. Insbesondere, wenn man ihn durch die Prompts oder wie wir das in der Folge zuvor, Klick, Bumm, Besser heißt die, beschrieben haben, wenn man ChatGPT individuell anpasst, dann kann man den Chatbot in genau die Bahnen lenken, in denen man ihn haben möchte und wirklich tolle Lösungsvorschläge von ihm bekommen und auch Perspektivwechsel. Aber auch ChatGPT hat Schwächen. ChatGPT neigt dazu, ganz insbesondere, wenn ihr mit der kostenlosen Variante arbeitet, eben keinen Zugriff auf Echtzeitdaten habt und dann auch nach einigen Prompts den Zugriff auf die neuere Version aufgebraucht hat, dann wird man heruntergestuft auf das ältere Modell. Und das greift auf noch ältere Informationen zurück. Das heißt, die Informationen sind nicht völlig aktuell und manchmal auch wirklich schlichtweg falsch. Wenn ihr euch also in diesem kostenlosen Modell bewegt, müsst ihr einfach damit rechnen, dass hier alte, also veraltete und manchmal sogar falsche, frei erfundene, aber plausibel klingende Informationen herausgegeben werden, also Halluzinationen. Die Antworten sollten also immer gegengeprüft werden. Und wie ihr das machen könnt, dazu spreche ich dann gleich noch, denn es gibt mittlerweile auch Chatbots, die sich hervorragend für Recherche und für Faktenchecks eignen. Gut, dann gehen wir über zu Gemini. Gemini ist das KI-System von Google, dementsprechend ganz tief in die zentralen Google-Dienste wie Gmail, Docs, Kalender und Drive integriert. Das heißt, wer von euch jetzt schon sehr gerne im Google-Kosmos unterwegs ist, wird auch Gemini richtig gut finden, weil man da so eine Art nahtlosen Assistenten bekommt. Man kann viele Dinge automatisieren, man kann E-Mails verfassen, Termine koordinieren, Dokumente strukturieren und auch komplexe Aufgaben machen, wie zum Beispiel das Zusammenfassen langer Texte, auch das Durchsuchen von Google Drive nach relevanten Informationen. All das kann man damit machen. Und man kann in der Gemini-App oder direkt in den Workspace-Anwendungen mit dem Chatbot arbeiten. Ich war zum Beispiel nie besonders viel im Ökosystem unterwegs von Google, aber natürlich habe ich auch immer viel die Google-Suchmaschine benutzt. Und da ist natürlich auch eine der großen Stärken diese Anbindung an die Google-Suche, die damit verbundene Fähigkeit, auf wirklich aktuelle Informationen, auf Echtzeitdaten zurückzugreifen. Denn das haben viele generative KI-Modelle nicht. Viele von ihnen haben ein sogenanntes Cut-off-Datum. Das heißt, ihr Wissen begrenzt sich dann auf ein bestimmtes Datum. Davor wurden die Systeme dann trainiert mit riesigen Datensätzen aus dem Internet. Und ab diesem bestimmten Cut-off-Datum, das ist ein Stichtag, an dem das Training dann beendet wird, danach können die neuen Daten nicht mehr aufgenommen werden von den Systemen und natürlich auch nicht mehr in den Antworten auftauchen. Das heißt, die Systeme können nach diesem Cut-off-Datum nichts mehr über die Ereignisse oder Entwicklungen danach wissen. Solche Modelle sind dann natürlich nicht so geeignet für tagesaktuelle Recherchen. Und hier ist also die ganz klare Stärke von Gemini. Gemini ist mit der Google-Suchmaschine verbunden und kann auf aktuelle Informationen zugreifen und diese abrufen. Und auf Wunsch belegt Gemini auch die Angaben mit Quellen, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil man sollte nicht einfach immer so vertrauen, dass es richtig ist. Und mit den Links kann man dann natürlich die Informationen nachvollziehen. Das System von Gemini ist nativ multimodal, das heißt, es wurde von Grund auf so entwickelt, verschiedene Arten von Daten verarbeiten zu können, verstehen zu können und zu kombinieren. Also das Modell kann nicht nur eine Textfrage beantworten, sondern ihr könnt auch ein Bild analysieren lassen, eine Audiodatei interpretieren lassen oder auch Daten miteinander verknüpfen, indem es dann zum Beispiel eine Szene in einem Video beschreibt oder aus einem Foto und einer Sprachnachricht eine zusammenhängende Antwort generiert. Eine der großen Stärken also ist die Leistung beim Faktenverständnis und die Fähigkeit, komplexe Themen wirklich verständlich herunterzubrechen und aufzubereiten. Die Schwächen, ich habe tatsächlich Gemini eher selten benutzt, weil ich wiederholt damit Erfahrung gemacht hatte, dass Gemini Angaben gemacht hat, um sie danach nach meiner gezielten Rückfrage doch als falsch zu identifizieren. Also das ist vielleicht auch eine sehr subjektive Erfahrung, aber ich habe Halluzinationen immer sehr häufig gehabt bei Gemini, so dass ich einfach für Recherchetätigkeiten auf ein anderes Tool zurückgreife, zu dem wir auch gleich kommen, das mir einfach etwas besser gefällt. Aber wie alle großen Sprachmodelle kann auch Gemini einfach gelegentlich falsche oder halluzinierte Informationen ausgeben, trotz der Integration von Suchfunktionen und Quellenangaben. Gemini wirkt auch beim Thema Kreativität, ganz insbesondere im kreativen Dialog, ein bisschen plumper als jetzt ChatGPT zum Beispiel. Wenn man eine originelle Geschichte verfassen möchte, wenn man brainstormen möchte, wenn man vor allem ungewöhnliche Ideen brainstormen möchte, da ist es manchmal vonnöten, im Gegensatz zu Claude oder ChatGPT, dass man öfter und gezielter nachfragen muss, damit das System wirklich kreativ wird. Das heißt, Gemini ist ein wirklich guter KI-Partner für alle, die sowieso schon gerne und tief im Google-Universum arbeiten und Wert legen auf aktuelle, faktenbasierte Unterstützung. Dieser KI-Chatbot ist gut für Recherchetätigkeiten, es ist gut für Organisation und für Automatisierung. Damit kommen wir dann zu dem dritten KI-Chatbot, das ist nämlich Claude von Anthropic. Claude ist vielleicht der etwas jüngere und weniger bekannte Bruder von ChatGPT und der Anbieter hinter Claude ist Anthropic. Und das ist ganz witzig, das wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet. Diese hatten damals OpenAI verlassen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, also aus Sorge um die Sicherheit und die ethische Ausrichtung von KI-Systemen. Und Anthropic hat tatsächlich auch einen ganz starken Fokus auf verantwortungsvolle, auf sichere und auf nachvollziehbare KI-Entwicklung gesetzt. OpenAI war auch einfach schneller als Anthropic. OpenAI hat ja im November 2022 als erstes ein großes KI-Modell auf den Markt gebracht mit ChatGPT und einfach einen riesengroßen Erfolg erzielt. Anthropic ist einfach sehr viel später an den Markt gegangen, hat vor allem auf eine sehr vorsichtige, auf eine schrittweise Einführung gesetzt und deswegen ist Claude nicht so bekannt wie ChatGPT. Ganz insbesondere auch nicht bei uns in Europa, denn ChatGPT war ja ganz schnell in fast allen Ländern frei zugänglich und Claude hat sich da sehr viel mehr Zeit gelassen. Es war lange Zeit auch nicht in der EU verfügbar. Jetzt, also Ende Mai 2025, kann man Claude in allen EU-Staaten nutzen, aber tatsächlich auch erst seit einem Jahr, also seit Mai 2024. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele von euch auch noch nicht Claude ausprobiert haben. Aber jetzt können wir es ja und das solltet ihr nämlich, denn in ganz vielen Dingen hat Claude auch wirklich die Nase ganz weit vorn. Was wir als Europäer wahrscheinlich sehr sympathisch finden, ist dieser Safety-First-Ansatz, mit dem wir uns in Europa schon so ein bisschen mehr abgrenzen von der US-amerikanischen Mentalität in der Tech-Branche. Da wird ja immer gerne erstmal gemacht und dann schaut man irgendwie, ob man danach auf die Finger bekommt. Das hat Mark Zuckerberg von Meta bzw. Facebook ja als Move Fast and Break Things bezeichnet. Also erstmal ein Produkt einfach auf den Markt bringen und dann guckt man ja, ob da irgendwelche Komplikationen kommen, ob vielleicht technische Fehler da sind oder auch ethische Bedenken und dann das macht man, das regelt man alles im Nachhinein. Und obwohl Claude von Anthropic also aus den USA kommt, liegt der Fokus hier gezielt auf Sicherheit, auf Ethik und auf Nutzerfreundlichkeit. Das Ziel war es, laut Anbietern KI-Modelle zu schaffen, die hilfreich sind und die möglichst wenig schädliche oder voreingenommene Inhalte produzieren oder reproduzieren. Das heißt, diese bewusste Abgrenzung findet man auch in der Tonalität des Chatbots selbst. Claude zeichnet sich nämlich ganz besonders durch einen reflektierten Ton aus. Die Interaktion mit Claude wirkt oft angenehm menschlich. Das System stellt gezielte Rückfragen, es erkennt Nuancen und es kann auch schwierige Themen ganz strukturiert und verständlich aufbereiten. Claude erkennt auch Stimmung, es kann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und liefert oft besonders ausgewogene und differenzierte Antworten. Und insgesamt sind die Interaktionen davon geprägt, dass der Ton wirklich sehr höflich, sehr respektvoll ist, insbesondere was die Zusammenarbeit bei etwas sensibleren Themen angeht. Das heißt, Claude eignet sich deswegen vor allem für Aufgaben, in denen menschliche Nuancen und Empathie gefragt sind, also Beratung, persönliche Gespräche und insofern man das jetzt möchte und in dem Fall auf KI-Systeme vertrauen möchte, ist Claude auch ein ganz passabler Ansprechpartner für individuelle Lebenssituationen, für Entscheidungen, für praktische Ratschläge und auch für emotionale Unterstützung. Auch für kreatives Schreiben eignet sich Claude sehr gut. Also bei Geschichten, bei Gedichten, bei persönlichen Texten kann Claude gut Charaktere erschaffen und das fühlt sich alles etwas authentischer an, weil dieses System einen Fokus darauf hat, verstehen zu können, wie Menschen in verschiedenen emotionalen Zuständen denken oder handeln. Und Claude wird auch gerne im beruflichen Kontext natürlich deswegen auch für Konfliktlösungen und für schwierige Kommunikation benutzt. Also für E-Mails, für Nachrichten, wenn die Situation so ein bisschen heikel ist und etwas mehr Feingefühl gefragt ist. Ein weiteres wirklich riesengroßes Plus ist die Arbeit mit umfangreichen Dokumenten bei Claude, denn Claude bietet eines der größten Kontextfenster am Markt an. Kontextbereich, das heißt eigentlich nur, dass wir besonders lange Texte in die Prompts reinknallen können oder besonders lange Texte als Dateien hochladen können, die dann bearbeitet werden sollen. Bei Claude ist das wirklich erstaunlich groß, bis zu 200.000 Tokens. Das entspricht etwa 150.000 Wörtern oder ungefähr 500 Seiten. Natürlich je nach Größe und Formatierung, aber das alles kann in einem Durchgang verarbeitet werden. Deswegen können wir bei Claude tatsächlich ganze Bücher, lange Gesprächsverläufe analysieren und der Chatbot kann eben ganz gezielt darauf eingehen, was bei anderen KI-Chatbots einfach den Rahmen sprengen würde, auch bei ChatGPT. Und das macht Claude ideal für Aufgaben wie das Zusammenfassen, das Strukturieren, das Durchsuchen großer Textmengen. Ein großer Kontextbereich bedeutet für uns auch, dass man sehr lange Konversationen innerhalb eines Chats führen kann. Die kostenlosen KI-Chatbots haben in der Regel keine Gedächtnisfunktion. Das heißt, die können sich nicht chatübergreifend Informationen von uns merken. Aber wenn man innerhalb eines Chats bleibt und der eben einen großen Kontextbereich hat und man dementsprechend sehr, sehr lange Chats machen kann, dann haucht man so dem Chatbot auch ein bisschen Gedächtnis ein. Und das ist für gewisse wiederkehrende Aufgaben super praktisch. Jetzt kommen wir zu den Schwächen. Eine häufig genannte Schwäche ist auch das, was eigentlich die große Stärke ist. Claude ist nämlich super vorsichtig. Das System vermeidet es einfach, auf kontroverse, auf hypothetische, auf persönliche Fragen mit einem Brustton der Überzeugung zu antworten und gibt sich also ganz bewusst in vielen Fällen sehr zurückhaltend und neutral. Das findet man in vielen Bereichen auch wirklich gut, diese Sensibilität. Claude ist also vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf vom KI-Sprachbot Grok von Elon Musk. Der wurde ja tatsächlich so konzipiert, dass er eben bewusst nicht politisch korrekt sein möchte. Und Claude hingegen ist das absolute Gegenteil davon und achtet auf alles sehr. Und das kann vielleicht bei NutzerInnen auch zu einer gewissen Frustration führen, denn manchmal tingelt Claude in seinen Antworten dann auch so ein bisschen hin und her. Wichtig ist auch, Claude greift nicht auf aktuelles Wissen zurück. Aktuell hat Claude ein Wissens-Cut-Off-Datum bei Ende Oktober 2024. Das heißt, neuere Daten kennt Claude gar nicht, weil Anthropic eben sehr darauf achtet, dass die Daten, mit denen der Chatbot trainiert wird, vorher auch überprüft werden. Und das ist ja wirklich auch sinnvoll. Das heißt, Anthropic achtet auf die Qualität der Trainingsinhalte, aber es eignet sich deswegen einfach weniger für Recherchen, bei denen man wirklich auf aktuelles Zeitgeschehen zugreifen möchte. Also als Fazit, Claude ist ein idealer KI-Partner, wenn man einen reflektierten, menschlichen, empathischen, sicheren Umgang mit Sprache haben möchte. Insbesondere bei langen, komplexen, auch sensiblen Themen. Die Stärken liegen da also in der Verarbeitung auch großer Datenmengen. Aber wer jetzt ganz gewagte KI-Antworten sucht, der stößt bei Claude an Grenzen. Damit kommen wir dann zu Perplexity, und das ist ja tatsächlich mein großer Liebling. Perplexity verfolgt einen anderen Ansatz als ChatGPT, wurde von der US-Firma Perplexity AI entwickelt. Und die große Stärke von Perplexity ist die Kombination der Leistung großer Sprachmodelle mit einer Live-Websuche. Da ist wirklich der Chatbot unschlagbar, meiner Meinung. Das heißt, wir stellen eine Frage in natürlicher Sprache. Der Bot durchsucht dann in Echtzeit das Internet und gibt uns eine zusammengefasste Antwort mit Quellenangaben. Dadurch sind die Antworten nicht nur aktuell, sondern eben auch nachvollziehbar. Und da habe ich auch sehr, sehr wenig Halluzinationen erlebt bisher. Und vor allem auch sehr praktisch, dass die Quellenangaben immer mit einem Link versehen sind, so dass man jede von diesem Bot getroffene Aussage auch ganz direkt nachvollziehen und verifizieren kann. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl, es schafft Transparenz, es ist deswegen sehr gut für Rechercheaufgaben. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass der Bot einem auch häufig auf die Sprünge hilft, weil er passend zum Thema intelligente Nachfragen stellt und diese Follow-up-Fragen helfen, um die Suche zu verfeinern. Das heißt, er hilft einem schrittweise auch zu genaueren Ergebnissen zu kommen. So ein bisschen wie ein gutes Gespräch, das man mit einer sehr schlauen Person, vielleicht mit einem Bibliothekar führt, der immer weiter nachhakt und einem hilft, auf die richtigen Gedanken zu kommen. Perplexity ist auch eine sogenannte Aggregationsplattform. Das heißt, es greift nicht nur auf eigene Modelle, sondern auch auf andere führende Large Language Models, um Ergebnisse zu liefern. Das allerdings in der Pro-Version. Da steht zum Beispiel sogar OpenAIs GPT-4 oder auch Claude von Anthropic zur Auswahl. Und das erhöht natürlich die Antwortqualität auch nochmal enorm. Wie gesagt, aber in der bezahlpflichtigen Version. Aber auch die eben beschriebene Basisversion von Perplexity ist ja kostenlos und extrem leistungsfähig. Und was auch praktisch ist, dass man sogar auch ohne Anmeldung loslegen kann und da täglich ein Kontingent an Suchen frei hat, ohne dass man sich überhaupt einen Account anlegen muss. Dann kommen wir zu den Schwächen. Ich habe ja eben Perplexity als Bibliothekar beschrieben. Und wenn man jetzt dieses Tool als Person darstellen müsste, dann wäre das ein sehr schlauer, ein sehr, sehr gut informierter, aber unglaublich staubtrockener und vielleicht auch so ein bisschen spaßbefreiter Mensch. Das heißt, weil Perplexity in erster Linie eine Such-KI ist, bleiben die Antworten oft so ein bisschen knapp und trocken. Perplexity ist wirklich nüchtern, und wer da jetzt mitreißende Formulierungen und auch übersprudelnde Kreativität erwartet, der wird einfach enttäuscht. Perplexity sucht und findet, fasst diese Funde dann wunderbar knapp und klar zusammen, aber das eben ohne Zauber und tiefe Poesie. Trotz der transparenten Quellenangaben muss man sich auch immer dessen bewusst bleiben, dass die Quellen natürlich auch einfach falsch und veraltet sein können. Perplexity kann also immer nur so gut sein, wie die Daten, die Perplexity findet. Und im Vergleich zu ChatGPT und Claude kann Perplexity nicht so umfangreiche eigene Gespräche führen, da es primär fragefokussiert arbeitet. Das heißt, längere Unterhaltung mit viel Kontext oder das Hochladen langer eigener Texte, um das zum Beispiel später zusammenfassen zu lassen, sind hier nur begrenzt möglich. Und hier kommen wir auch zum kurzen Fazit. Perplexity eignet sich also hervorragend zum schnellen Faktencheck und zum Recherchieren mit Quellen. Aber umfangreiche Dokumente kann man woanders besser analysieren. Und damit sind wir dann auch schon bei Nummer 5, nämlich bei DeepSeek. Und ja, der Vergleich, der ist auch vielleicht ein ganz bisschen gemein, DeepSeek mit in diese Liga aufzunehmen, denn DeepSeek ist vielleicht wie so ein hochbegabtes Kind, das aber trotzdem gerade erst die Grundschule abgeschlossen hat und jetzt schon mit Universitätsprofessoren konkurrieren soll. Der Vergleich der vier Modelle ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity mit DeepSeek hinkt insofern so ein ganz bisschen, weil DeepSeek einfach noch nicht die Breite, die Vielseitigkeit und auch die Multimodalität erreicht, die andere Systeme schon haben. Aber dennoch lohnt sich der Blick auf DeepSeek, weil es als Open Source und Coding-Spezialist eine Lücke füllt und auch einfach zeigt, wie vielfältig mittlerweile der KI-Markt geworden ist. DeepSeek ist ein KI-Chatbot des chinesischen Startups DeepSeek AI. Der Bot ist also der jüngste in der Runde, der wurde jetzt erst im Januar 2025 veröffentlicht und hat innerhalb weniger Wochen enorme Schlagzeilen gemacht. Zum einen, weil DeepSeek kostenlos verfügbar ist und dennoch mit den wirklich großen Modellen konkurrieren kann oder will. Und zum anderen, weil es in Windeseile auch die Download-Charts erobert hat. Also kurz nach dem Release hat DeepSeek die Download-Zahlen von ChatGPT überholt und wurde damit zur meistgeladenen kostenlosen App im iOS App Store, zumindest in den USA. Und das hat die Welt aufhorchen lassen, die KI-Welt insbesondere, und es hat einfach die Frage in den Raum gestellt, ob jetzt die Dominanz westlicher KI-Anbieter ins Wanken gerät. Wenn ihr da mehr zur Entstehungsgeschichte und rund um den Hype um DeepSeek hören möchtet, dann empfehle ich auch noch unsere Folge dazu, die wir auch nochmal in den Shownotes unten verlinken. Da erfahrt ihr also alles zur Entstehungsgeschichte von DeepSeek, dazu, warum die Veröffentlichung dieses Sprachbots weltweit die Börsen zum Einsturz gebracht hat und ja, was der erste Eindruck von DeepSeek war, Stand Februar 2025. Damit kommen wir dann also zu den Stärken. DeepSeek wirbt zumindest damit, in bestimmten Benchmarks, insbesondere bei Mathematik und bei Coding, mit GPT-4 vergleichbar zu sein. In allgemeinen Sprachfähigkeiten, bei Multimodalität, das hatten wir ja vorhin besprochen, also wenn mehrere KI-Sinne da sind mit Audio, Bild, pipapo, und auch bei kreativen Aufgaben ist DeepSeek einfach noch nicht auf dem Niveau von ChatGPT. Es hat sich in Tests gezeigt, dass das aktuelle Modell von DeepSeek, das ist R1, Aufgaben in Mathematik und Coding tatsächlich wirklich sehr gut meistert und da durchaus eine ernsthafte Konkurrenz zu ChatGPT darstellt. Das heißt, wenn ihr eine gute Leistung haben wollt, aber bei ChatGPT nicht für das ganz leistungsstarke Vierer-Modell zahlen möchtet, in diesen Benchmarks, also Mathematik und Coding, dann könnt ihr natürlich wunderbar mit DeepSeek arbeiten. DeepSeek stuft auch nicht herunter nach einigen Prompts. Bei ChatGPT wird man ja in der kostenlosen Variante nach, ich glaube, 10 Prompts auf ein etwas, in Anführungszeichen, schwach brüstigeres Modell herabgestuft. DeepSeek liefert wirklich schnelle Antworten ohne Verzögerung und wird auch im Vergleich zur kostenlosen GPT-Variante von ChatGPT nicht zu Stoßzeiten gedrosselt, was sich natürlich immer noch mal ändern kann. Eine weitere Stärke, ihr bekommt die volle Funktion auch ohne einen Account. DeepSeek lässt sich zumindest Stand heute ohne Anmeldung oder Account nutzen, direkt im Browser oder direkt in der App. Das heißt auch mit vollem Funktionsumfang. Ihr braucht kein Login dafür, was praktisch ist, wenn man ganz spontan eine KI nutzen möchte, vielleicht auch auf einem fremden Gerät. Ne? Man ist in der Uni, in der Schule, bei einer Präsentation. Das heißt, man kann hier datensparsam und ohne Registrierung arbeiten. Jetzt kommen wir zu den Schwächen. Es gibt einen eingebauten Filter für politische Themen. Das heißt, DeepSeek ist in China entwickelt und wie viele chinesische KI-Modelle sind heikle politische oder gesellschaftliche Themen eine absolute No-Go-Zone. Das heißt, fragt man nach kontroversen historischen Ereignissen, wie zum Beispiel dem Ereignis in Tiananmen 1989, da bleibt DeepSeek entweder stumm oder weicht so ein bisschen aus. Mehr dazu dann auch in der Folge von Mit Herz und KI, die in den Shownotes verlinkt wurde. Dazu sprechen wir nämlich auch nochmal ganz ausführlich. Das heißt, diese Zensur folgt einfach gesetzlichen Vorgaben Chinas. Und für uns als westliche Nutzer kann das sehr ungewohnt sein und auch die Nützlichkeit einschränken, sobald man eben in solche Bereiche kommt. Es gibt auch viele Bedenken zu Datenschutz und Sicherheit. Diese rasante Verbreitung von DeepSeek hat auch viele Warnungen von Behörden nach sich gezogen. Die Nutzerdaten werden auf Servern in China verarbeitet und deswegen befürchten einige Stellen natürlich auch Risiken für Datenschutz und Cybersicherheit. Länder wie Australien und Italien haben zeitweise die Nutzung von DeepSeek auf Regierungsgeräten zum Beispiel untersagt oder ganz blockiert. Und Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten, könnten eben auch Vorbehalte haben, sich einem solchen Dienst aus dem Ausland mit ihren Informationen anzuvertrauen. Also hier ist Vorsicht angebracht. Man sollte keine hochvertraulichen Dokumente durch DeepSeek jagen, solange unklar ist, wo diese Daten landen. Fairerweise muss man sagen, das gilt ja für die Tools aus den USA genauso. Auch hier ist eigentlich immer Vorsicht gefragt. Ja, soweit der Überblick über diese 5 KI-Chatbots. Wir haben die jeweiligen Hintergründe, wir haben die Stärken, wir haben die Schwächen beleuchtet. Ich hoffe, ihr habt eine gute Übersicht davon bekommen, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen den Ausrichtungen der unterschiedlichen Gen-AI-Tools und dass es sich wirklich lohnt, für verschiedene Aufgaben immer mal wieder hin und her zu hüpfen. Wer also zwischen Textarbeit, zwischen Recherche, zwischen Strategie, zwischen Kreativprozessen und auch zwischen technischer Analyse pendelt, der fährt gut damit, dass man eben nicht nur auf ein Tool setzt, sondern bewusst auf mehreren Hochzeiten tanzt. Mal braucht es schnelle Fakten mit Quellen, mal braucht man kreative Texte mit Empathie, mal nüchterne Logik, dann wieder zwischenmenschliches Feingefühl. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr experimentiert, vergleicht und verfeinert und so noch viel besser und viel effizienter arbeiten könnt. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, für welche Aufgaben ihr welchen Chatbot bevorzugt verwendet, wer da für euch an welchen Stellen punktet. Und wie immer schließe ich ab mit der Bitte, unseren Kanal zu abonnieren, unseren Podcast auch eine gute Bewertung zu hinterlassen, damit wir mit unserem Podcast mit Herz und KI einfach sichtbarer werden. Und ich freue mich auch wirklich immer so sehr über Vorschläge, zu welchem Thema ihr gerne eine Folge hören möchtet. Das könnt ihr uns auch jederzeit schicken. Und damit sage ich dann tschüss, ganz viel Spaß beim Rumprobieren und beim Experimentieren und bis ganz bald hier in der nächsten Folge mit Herz und KI.